Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, gleich dem 27. Uhr, die beherrscht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer: Der Hadsch ist eine großartige Gelegenheit, sich über globale Themen zu informieren. Iran und Russland unterzeichnen Abkommen über Bau von Rasht Astara Eisenbahn. Russlands zweitgrößte Bank eröffnet Repräsentanz in Teheran. Konsultationen zwischen Iran und Saudi-Arabien zur Aufnahme von Währungs- und Bankbeziehungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer: Der Hadsch ist eine großartige Gelegenheit, sich über globale Themen zu informieren. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution verwies auf die Notwendigkeit, über internationale Themen und die Situation muslimischer Völker informiert zu sein und fügte hinzu, die Hadsch-Tage sind eine großartige Gelegenheit, die Völker und globalen Themen kennenzulernen, damit die falschen Nachrichten der Medien die Menschen nicht von der Realität der Welt abbringen. Ayatollah Khamenei bezeichnete am heutigen Mittwochmorgen bei einem Treffen mit Verantwortungsträgern, Veranstaltern sowie auch Pilgern der großen Wallfahrt Hadsch nach Mekka die richtige Sichtweise des Hadsch und das Verständnis der Bedeutung dieser Pflicht als sehr wichtig und hob hervor, der Hadsch ist eine globale und zivilisatorische Angelegenheit, deren Ziel es ist, die islamische Umma zu fördern, die Herzen der Muslime näher zusammenzubringen und die islamische Umma gegen Unglauben, Unterdrückung, Arroganz sowie menschliche und nichtmenschliche Götzen zu vereinen. Unter Bezugnahme auf verschiedene Koranverse betrachtete der Revolutionsführer die Kaaba, das Gotteshaus in Mekka, als Quelle des Aufstiegs und der Stabilität menschlicher Gesellschaften und verwies auf die weltlichen und künftigen Vorteile dieser großen Pflicht. Wenn es keinen Hadsch gibt, wird die islamische Umma zusammenbrechen. Ayatollah Khamenei bezeichnete die Einheit der islamischen Umma und die Konfrontation mit den arroganten Satanen als eines der Ziele des göttlichen Aufrufs zur Durchführung des Hadsch und fügte hinzu, einer der vielen weltlichen Vorteile des Hadsch besteht darin, dass die Muslime bei dieser riesigen Versammlung vor dem zionistischen Regime und dem Einfluss arroganter Mächte ihre Präsenz und Stärke bekunden und ihre Brust vor den Unterdrückern der Welt schützen. In diesem Jahr werden 89.000 iranische Pilger an den Hadsch-Zeremonien der großen Wallfahrt nach Mekka teilnehmen. Iran und Russland unterzeichnen Abkommen über Bau von Rasht-Astara-Eisenbahn. Die Unterzeichnungszeremonie für das Abkommen über den Bau der Eisenbahnstrecke Rasht-Astara zur Fertigstellung des Nord-Süd-Korridors, der Südasien mit Nordeuropa verbindet, fand am heutigen Mittwoch per Videokonferenz unter Präsenz der Präsidenten Irans und Russlands statt. Dabei dankte Präsident Ebrahim Raisi dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Regierung und dem Volk dieses Landes und sagte: "Ohne Zweifel ist dieses Abkommen ein wichtiger strategischer Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation." Er ergänzte: "Der Nord-Süd-Korridor wird für alle Länder in der Region von Nutzen sein. Diese Route von Ost- und Südasien bis zum Kaukasus und Nordeuropa wird ein Ausdruck der Freundschaft, der Konvergenz und der kommerziellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen all diesen Ländern sein. Und diese Kooperationen werden stärker als in der Vergangenheit etabliert." Präsident Raisi fuhr fort: "Die ersten Verhandlungen über dieses Abkommen fanden vor 2 Jahrzehnten statt. Sie hätten rechtzeitig abgeschlossen werden sollen, wurden aber aus verschiedenen Gründen verschoben. Die Verantwortungsträger beider Länder sind heute jedoch fest entschlossen, diese großartige Arbeit zu erledigen, was sicherlich dem Handel, der Wirtschaft und dem Transit in der Region helfen wird." Er bekräftigte, dass Iran und Russland über hohe wirtschaftliche Kapazitäten für Kooperationen verfügten und äußerte die Hoffnung, dass dieses Abkommen so schnell wie möglich umgesetzt werde. Auch der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete bei der Unterzeichnungszeremonie die strategische Eisenbahnstrecke Rasht-Astara als eine Gelegenheit, den internationalen Transport zu entwickeln und zu verbessern. Putin erklärte: "Es ist sehr wichtig, diese direkte und ununterbrochene Transportroute zu schaffen, deren Zweck darin besteht, die russischen Häfen mit den iranischen Häfen an den Küsten des Persischen Golfs und des Indischen Ozeans zu verbinden. Dieser Korridor leistet einen konkreten Beitrag zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit in Iran und den Anrainerstaaten des Persischen Golfes." Russlands zweitgrößte Bank eröffnet Repräsentanz in Teheran. Russlands zweitgrößte und mehrheitlich staatseigene VTB-Bank hat eine Repräsentanz in Iran eröffnet, da die beiden verbündeten Länder angesichts westlicher Sanktionen versuchen, ihre Interbank-Kommunikations- und Transfersysteme weiter zu vernetzen. Der Vorsitzende des iranischen Handelsförderungsorganisation Trade Promotion Organization of Iran, TPOI, Ali Reza Pehmanpak, gab dies in einem am Mittwoch auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag bekannt. Mit dem offiziellen Beginn der Aktivitäten der VTB-Bank in Iran werden gute Bedingungen für den kostengünstigen und sicheren Zugang iranischer Unternehmer und Geschäftsleute zu den Bankensystemen vieler europäischer, afrikanischer und asiatischer Länder geschaffen. Iranische Unternehmen bekommen dadurch die Möglichkeit, internationale Banküberweisungen an einem Tag durchzuführen. Darüber hinaus sind die VTB-Bank und ihre Tochtergesellschaften in großem Umfang in südamerikanischen Ländern aktiv, was Iran in die Lage versetzt, seine Handelsrouten mit den Exportzielländern in dieser Region zu diversifizieren. Die russische Bank hat kürzlich ihre Aktivitäten in China, Südafrika, Venezuela und den Mitgliedsländern der Arabischen Liga ausgeweitet und iranische Banken und Unternehmen in das Bankennetzwerk dieser Länder aufgenommen. In Europa ist die VTB-Bank mit ihren Tochtergesellschaften in Weißrussland, Kasachstan, der Republik Aserbaidschan, Georgien und Schweden tätig. Anfang des Jahres sagte Mohammad Reza Farzin, der Gouverneur der iranischen Zentralbank, CBI, dass eine direkte Verbindung zwischen den Zentralbanken Irans und Russlands hergestellt worden sei. Farzin sagte am 30. Januar 2023, dass der Kanal zwischen Iran und dem Rest der Welt wiederhergestellt werde und fügte hinzu, dass das iranische Bankennetzwerk auch eine direkte Verbindung mit 106 anderen ausländischen Banken haben werde. Nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den beiden Zentralbanken am selben Tag erklärte die CBI, dass die elektronischen Finanznachrichtensysteme Irans, im Inland als SIPAM bekannt, und der Bank von Russland, bekannt als SPFS, miteinander verbunden seien. Konsultationen zwischen Iran und Saudi-Arabien zur Aufnahme von Währungs- und Bankbeziehungen. Der iranische Minister für Wirtschaft und Finanzen gab die Aufnahme von Verhandlungen mit seinem saudischen Amtskollegen über die Wiederaufnahme der Währungs- und Bankbeziehungen zwischen beiden Ländern bekannt. Ehsan Khandouzi sagte dies am heutigen Mittwoch gegenüber Reportern in Teheran und bezog sich dabei auf seine jüngste Reise nach Jeddah, Saudi-Arabien, und sein Treffen mit dem Wirtschaftsminister dieses Landes. "Bei dem Treffen haben wir die Wiederaufnahme von Flügen zwischen beiden Ländern und die Wiedereröffnung von Banken besprochen. Laut Randusi war der Beginn des wirtschaftlichen Austauschs zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage der Wiederherstellung der politischen Beziehungen, insbesondere im Währungs- und Finanzbereich, zur Durchführung der Hajj-Wallfahrt nach Mekka eines der wichtigsten Themen der Gespräche mit dem saudischen Wirtschaftsminister. Ehsan Randusi, der Minister für Wirtschaft und Finanzen unseres Landes, traf sich am Rande der Jahrestagung 2023 der Islamischen Entwicklungsbank ISDB in Jeddah, Saudi-Arabien, mit dem Finanzminister dieses Landes, Mohammed al-Jaddan. Bei diesem Treffen äußerte der Finanzminister Saudi-Arabiens seine Zufriedenheit über die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien und sagte, wir hoffen, dass in den Beziehungen zu Iran schnelle Schritte unternommen werden. Er fügte hinzu, es ist notwendig, die Wirtschafts- und Handelshemmnisse zwischen den beiden Ländern zu beseitigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 16 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Tafti mit dem Titel Abr mi Borad. Das heißt, die Wolke regnet.
جدا یا جدا جدا گریه کنان اب جدا هوا خورم و بستان سرسبز سبز نوخیز و هوا خورم و بستان سرسبز بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا خون بار شده مردم چش مردمی کن مشو از دیده خون بار جدا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie zum zweiten Teil unserer neuen Sendereihe zum Thema Die Frau in Familie und Gesellschaft. Im ersten Teil haben wir bereits einen kurzen Blick auf die Lage der Frau im Römischen Reich und im antiken Griechenland geworfen. Dieses Mal wollen wir uns noch etwas genauer mit der Situation der Frau im antiken Griechenland befassen. Das antike Griechenland umfasst vor allen Dingen den Zeitraum von 800 bis 500 vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus war die Stadt Athen eine der ältesten Städte. Viele betrachten das antike Griechenland als Begründer der Demokratie. Diese Zivilisation hat viele Philosophen hervorgebracht. Doch die Frauen fanden in dieser Zivilisation kaum Beachtung. Die Athener handelten mit den Frauen, als wären sie eine Ware. Der Preis für eine Frau war ausgesprochen niedrig. Sie war so wenig wert, dass sie zum Erbgut eines Verstorbenen zählte oder testamentarisch einer anderen Person überlassen wurde. Die Frauen hatten sich nur um den Haushalt und die Kindererziehung zu kümmern und mussten dem Manne dienen. Auch in den Häusern der Wohlhabenden, wo Sklavinnen sich um das Kochen, den Hausputz und das Wasserholen kümmerten, musste die Frau das Haus hüten und ihr wurde nicht erlaubt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. In der Athener Gesellschaft hatten die Frauen kaum etwas zu sagen und wurden wenig beachtet, solange sie kein Kind erwarteten. Wenn eine Frau ein Kind gebar, brachte man es ihrem Ehemann. Gefiel diesem das Neugeborene, dann blieb es am Leben. Anderenfalls erwartete es ein gewaltsamer Tod. In Sparta fällte ein Ausschuss das Urteil über das Schicksal des Kindes. Der Säugling wurde von ihm begutachtet und es wurde überprüft, ob daraus einmal ein mutiger und kräftiger Soldat bzw. eine nützliche Frau werden würde oder nicht. Im antiken Athen konnte der Mann beliebig viele Frauen heiraten. Wollte eine Frau sich von ihrem Mann trennen, so hing das zum großen Teil von der Meinung des Mannes ab. Wenn ein Mann nicht mit seiner Frau zufrieden war oder sich, aus welchem Grund auch immer, von ihr trennen wollte, sprach er vor Zeugen die Scheidung aus oder schickte die Frau mit ihrer Aussteuer zu ihren Angehörigen zurück. Durch die Scheidung verlor die Frau jedes Anrecht auf ihre Kinder. Die Kinder blieben beim Vater. Wenn die Frau die Scheidung wollte, musste sie erst die Zustimmung eines Archon, eines führenden Amtsträgers, einholen. Die Athenerin hatte kein Recht auf Eigentum, ihr ganzes Leben unterlag der Kontrolle von Männern. Der Ehemann einer Frau wurde Besitzer der ganzen Habe seiner Frau, und im Falle einer Scheidung ging dieses Hab und Gut auf den Vater des Mannes oder seinen nächsten Angehörigen über. Frauen, die einen Bruder hatten, erbten nichts von ihrem Vater, und selbst wenn sie keinen Bruder hatten und etwas erbten, war es gerade so viel wie die Aussteuer, die sie mit ins Haus des Ehemanns einbringen mussten. Wenn sie verheiratet waren, mussten sie ihr Erbe dem Ehemann überlassen und hatten nicht das Recht, es zu verwenden oder zu verkaufen. Athen war eine Agrargesellschaft, und jeder Bürger hatte ein bestimmtes Eigentum. Aber die Frauen hatten nicht das Recht, Boden oder ein Ackerfeld zu besitzen. Jedes Kind gehörte nach der Geburt zur Familie ihres Ehemannes. Es galt als wichtig, dass jede Familie einen männlichen Erben hat. Die sozialen Rechte der Frauen waren im antiken Griechenland auch nur geringfügig. Sie durften nicht wählen und an der Verwaltung der Gesellschaft oder am Gesellschaftsleben teilhaben. Es war ihnen zum Beispiel untersagt, bei den Olympischen Spielen zuzuschauen. Der Grund war verständlich, denn die Sportler traten unbekleidet auf. Die Frauen durften nur bei religiösen Zeremonien, Festen und Trauerfeiern dabei sein. Es gab ein Fest namens Desmophorien, das verheiratete Frauen unter Ausschluss der Männer feierten. Sie brachten bei diesen Feiern ihren Göttern Opfer und Geschenke dar. Ein anderes Fest der Frauen hieß Halloa und wurde zu Ehren der Schutzgöttin des Ackerbaus, Demeter, gefeiert. Die Frauen spielten eine wichtige Rolle im Athener Religionsleben. Die Frauen im antiken Griechenland nahmen außerdem an Trauerzeremonien und Beerdigungen teil. Sie übernahmen eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung zur Beisetzung. Beim letzten Geleit versprühten sie Wein. Nur bei diesem letzten Geleiten durften sie den Männern vorausgehen. Am dritten und neunten Tag der Trauerzeremonien bereiteten sie Speisen und Wein für die Erbauer der Grabstätte vor. Solon, ein berühmter Athener Staatsmann und Gesetzgeber in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, führte ein Gesetz ein, mit dem verhütet wurde, dass die Frauen bei diesen Zeremonien mit unziemlicher Kleidung und unziemlichem Verhalten in Erscheinung traten. Das Beklagen und Verletzen eines Verstorbenen war danach nur noch begrenzt gestattet. Für die Athener bestand der einzige Nutzen der Frau darin, dass sie einen Sohn gebärt. Kam ein Sohn auf die Welt, wurde das Haus des Vaters mit einem Kranz aus Olivenzweigen geschmückt. Die Geburt eines Knaben gereichte zur Ehre. Doch wenn das Neugeborene ein Mädchen war, versteckte sich der Vater bekümmert vor den Leuten. In der Regel galt im antiken Griechenland ein weibliches Neugeborenes als Last für die Familie, während ein männlicher Nachkomme wegen seiner Fähigkeit, ein kräftiger Mann und Kämpfer zu werden, begeistert begrüßt wurde. Der angesehene Athener Lyriker Simonides beschrieb die Frauen als Tiere in Menschengestalt und als Ursprung von Aufruhr. Er behauptete, Frauen könnten ihre sexuellen Neigungen nicht zügeln und müssten zu ihrem eigenen Vorteil in ihre Grenzen verwiesen werden. Simonides meinte, die Frauen nehmen den Männern alles weg, sowohl ihre Potenz als auch ihre körperlichen Kräften. Sie verbrauchen ihre Nahrung und ihren Reichtum und sind Ausgangspunkt für jegliche Besudelung. Aber ohne sie geht die Gesellschaft zugrunde. Der ruhmreiche griechische Dramatiker Euripides verfasste im 5. Jahrhundert vor Christus die Tragödie Medea. Diese handelte von der Königstochter Medea, die sich grausam an ihrem Ehemann rächt, weil er sie verstoßen hat. Medea tötet dabei sogar ihre eigenen Kinder. In diesem Drama vertritt Euripides die Meinung, wenn Kinder auf einem anderen Wege als dem Geschlecht der Frau hervorgebracht werden könnten und es die Frauen nicht gäbe, fände der Mensch Rettung vor allen Übeln, denen er begegnet. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bom Dode Fadohati mit dem Titel Asror, auf Deutsch Die Geheimnisse.
Gufti Asror, Danion, thank you. منم که ببینی مرا چنان که منم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender, 21. März 1991, vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Als wichtigste Kapazität wissensbasierter Unternehmen kann der Einsatz von jugendlicher Elite angesehen werden. Eines der positiven Merkmale wissensbasierter Unternehmen ist die Beschäftigung von gut ausgebildeten Menschen in diesem Bereich. Die Beschäftigung auf diesem Gebiet ist die Beschäftigung der Elite und der gebildeten Arbeitskräfte, Kräfte, die die Fähigkeit haben, ihre Umgebung zu verändern. In unserem Land gibt es mehr als 4 Millionen Studenten und mehr als 14 Millionen gebildete, motivierte und einflussreiche junge Menschen sind bereit, Großes zu leisten. In einer wissensbasierten Wirtschaft ist der Einsatz von Wissen und Informationen von grundlegender Bedeutung, denn die Produktion und Verbreitung sowie der Einsatz von Wissen führen zur Produktion von Mehrwert im Wirtschaftssektor. Nach dieser Definition scheinen gut ausgebildete Arbeitskräfte eine wichtige Rolle in der wissensbasierten Wirtschaft zu spielen. Mit Blick darauf, dass ein großer Teil der arbeitslosen Bevölkerung des Landes Hochschulabsolventen sind, kann man sagen, dass unser Land ein hohes Potenzial an Humanressourcen im wissensbasierten Sektor hat. Die junge und gebildete Bevölkerung des Landes ist einer der wichtigsten Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran. 44% der Arbeitslosen des Landes sind Hochschulabsolventen. Leider sind die meisten dieser arbeitslosen Absolventen des Studiumfachs Landwirtschaft. Die wissensbasierte Produktion wird zunächst gebildete und spezialisierte Arbeitslose anziehen und mit der Verbesserung der Managementpraktiken werden die Produktivität der Produktionsfaktoren und das technologische Niveau steigen und zu Produktionsinnovationen führen. Das wichtigste Hindernis bei der Arbeitssuche ist laut einer einschlägigen Studie aus Sicht der meisten jungen Menschen der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, der durch das Überangebot an Arbeitskräften aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums verursacht wird. Die Ergebnisse derselben Untersuchung zeigen, dass viele junge Menschen glauben, dass ein Hochschulabschluss die Beschäftigung nicht erleichtert. Andererseits bewertet eine deutliche Mehrheit der Arbeitgeber auch das Bildungs- und Ausbildungsniveau junger Menschen und ihre Fähigkeit, das Gelernte am Arbeitsplatz einzusetzen, als relativ schwach. Dies liegt an der mangelnden Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und dem Arbeitsmarkt sowie an der fehlenden Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bei den Inhalten des Bildungssystems. Wissensbasierte Unternehmen können diese Lücke schließen. Tatsache ist, dass das Oberhaupt der Islamischen Revolution in diesen 10 Jahren versuchte, die Wirtschaft zu einem dominierenden Diskurs zu machen, und infolgedessen wurde dieses Thema zu einer Kultur in der Gesellschaft. Verschiedene Bevölkerungsschichten sollten auch alle ihre Fähigkeiten für die Förderung und das Wachstum der Wirtschaft des Landes einsetzen. Denn wissensbasiert ist vor allem eine Kultur, und diese Kultur sollte in jedem Bereich berücksichtigt werden. Einer der Vorteile der auf wissensbasierter Produktion basierenden Beschäftigung besteht darin, dass die potenziellen und tatsächlichen Kapazitäten des Landes aufgrund der Zusammensetzung der jungen Bevölkerung unserer Gesellschaft sehr hoch sind. Die Eliten und Humanressourcen des Landes nicht richtig zu nutzen, bedeutet natürlich, die Ressourcen des Landes zu verschwenden und zu zerstören. Daher ist die Schaffung von Möglichkeiten für den Aufstieg dieser Talente und die Nutzung ihrer Fähigkeiten ein Weg, der durch die Entwicklung und Unterstützung wissensbasierter Unternehmen verwirklicht wird. Die Unterstreichung der Frage des Wissens, die nichts mit heute zu tun hat, ist den hohen menschlichen Kapazitäten und Eliten geschuldet, über die der Iran verfügt. Diese Betonung setzt den vom Oberhaupt der Islamischen Revolution verkündeten Ansatz zum zweiten Schritt der Revolution fort, der die Jugend zu ihrem Hauptadressanten machte. Die Anlehnung an die Jugend löst zum einen verschiedene Teile des Landes von der menschlichen Passivität und spritzt neue Ideen und aktive Arbeitskraft in den Körper verschiedener Bevölkerungsteilen ein und zum anderen neutralisiert den weichen Krieg bzw. Softwar des Feindes gegen die Jugend des Landes, insbesondere ihre Bemühungen, iranische Eliten anzuziehen. In diesem Zusammenhang sagte Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, in einer Rede vor hunderten jungen Eliten und wissenschaftlichen Spitzentalenten des Landes am 17. November 2022: Die iranische Nation ist eine potenziell elitäre Nation und aus diesem Grund ist sie seit langem das Ziel des demütigenden weichen Krieges der Kolonialisten, so dass sie ihre Talente und Fähigkeiten vergisst und sogar leugnet und die große Lüge »Wir können« akzeptiert. Eines der Themen, die mit der Prosperität wissensbasierter Unternehmen verwirklicht wird, ist der Einsatz von Erfindern und innovativen Menschen und Spezialisten in verschiedenen Wirtschafts- und Industriebereichen. Der Aufstieg wissensbasierter Unternehmen, die die Intelligenz, den Einfallsreichtum und die Macht der jungen Eliten des Landes nutzen, ist die beste Gelegenheit, Arbeitsplätze zu schaffen und die Auswanderung von Fachkräften zu verhindern. Gemäß internationalen Standards wird die Kapazität der wissensbasierten Wirtschaft in jedem Land anhand der Anzahl der Eliten, Menschen, die zu wissensbasierten Aktivitäten befähigt sind, bestimmt. Nach allgemeinen Berechnungen entspricht diese Zahl 5% der Personen mit Hochschulabschluss. Entsprechend der Zahl der derzeitigen Absolventen iranischer Universitäten, die auf etwa 10 Millionen Menschen geschätzt wird, beträgt die Zahl der Eliten mit der Fähigkeit, im wissensbasierten Sektor des Landes zu arbeiten, jetzt 500.000 Menschen. Diese Zahl kann sich in Zukunft verdoppeln. In diesem Zusammenhang sagte das Oberhaupt der Islamischen Revolution: Wir haben viele Wissenschaftler und Experten, wissensbasierte Unternehmen und innovative Menschen im Land, und dies ist eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Infrastrukturen in jedem Land. Das heißt, die wichtigste wirtschaftliche Infrastruktur für ein Land ist die Existenz Humanressourcen. Wenn wir diesen Punkt beachten, wird sich natürlich der Kreislauf von Wissen bis Reichtum, insbesondere in den Sektoren, die einen Vorteil haben, in Bewegung setzen und fortsetzen.
Thank you.
Die Verbesserung der Humanressourcen und der Einsatz gebildeter iranischer Jugendlicher ist ein weiterer Vorteil, den die Gründung und der Fortschritt wissensbasierter Unternehmen haben werden. Dazu sagte Ayatollah Khamenei: Ein weiterer Punkt, der die Menschen in Bezug auf wissensbasierte Produktion und als Reaktion auf diese Kritik, das heißt wissensbasierter Konflikt mit Arbeitsplatzbeschaffung, in den Sinn kommt, ist dieses. Das heißt, wer arbeitet im wissensbasierten Komplex? Unsere jungen Universitätsabsolventen? Heute arbeiten viele unserer Akademikerinnen und Akademiker zu einem sehr hohen Prozentsatz in Bereichen, die nichts mit ihrem Studienfach zu tun haben. Und das ist ein großes Problem. Das ist eigentlich eine Art von Arbeitslosigkeit. Sie haben sich bemüht, sie haben studiert, BAföG erhalten, haben dafür Zeit verbraucht und all das scheint umsonst gewesen zu sein. Das ist eine Art Arbeitslosigkeit. Wenn wir in der Lage sind, wissensbasierte Unternehmen zu entwickeln, werden all diese jungen Menschen zur Arbeit angezogen und die Qualität der Humanressourcen unserer Arbeitseinheiten wird verbessert. Die Eliten kommen zur Arbeit und müssen sich nicht mehr um geringwertige Jobs im Dienstleistungsbereich kümmern. Daher kann eine wissensbasierte Beschäftigung das wichtige Kapital des Landes, das heißt elitäre und leistungsfähige Humanressourcen im Land, bewahren, der Grundlage für stabile Arbeitsplätze und damit auch Hoffnung für die Zukunft schaffen. Nach den in den vorherigen Teilen dieser Beitragsreihe genannten Gründen scheint es, dass Investitionen in den wissensbasierten Sektor im Iran zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung führen und gleichzeitig Arbeitsplätze für die Bevölkerung mit Hochschulabsolventen schaffen werden. Damit sind wir am Ende dieses Teils der Beitragsserie angelangt und bis zu dem nächsten Teil wünschen wir Ihnen alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.